Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Podcast. Der Interview-Podcast von PCO, in dem sich alles um IT, Cybersecurity und spannende Menschen aus dieser Welt dreht. Eure Gastgeber sind Marcel Sievers und Julius Hölche. Viel Spaß!
Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Hier spricht euer Julius. Wir haben wieder eine neue Podcast-Folge für euch. Die Nummer kommt gleich von Marcel, aber ich glaube, wir können schon mal langsam den Trommelwirbel starten. Obwohl, der geht dann 2 Wochen, ne? Das machen wir vielleicht doch nicht. Also kurz vor der 100. Und damit begrüße ich einfach mal Marcel. Das Honigkuchenpferd rechts zu mir, schon am Grinsen mit der 100 auf der Stirn quasi.
Ist ja noch nicht ganz 100, ne? Wir sind jetzt bei 99 heute.
Ich bin so aufgeregt.
Ich finde die Zahl viel besser als 100.
Ehrlich?
Ja, man hat ja gelernt bei
die
solchen...
Die Nullen passen zu dir, oder?
Ja. Man darf bei 99 ja dann Schnaps trinken. Ist ja eine Schnapszahl.
Ah.
Und das ist zum einen, wer mich kennt, weiß, das kann man gerne mal machen. Und auf der anderen Seite ist das ja auch was Besonderes, so die letzte Folge vor dem dreistelligen... Doppel-Null Jubiläum zu sein.
Also der wird schon 100, ne?
Ich wäre auch lieber als Gast in der Folge 99.
Sehr schön. Und damit kommen wir auch zu unseren Gästen. Marcel, vielen, vielen Dank für diese wunderbare Überleitung. Und damit begrüße ich dich, Ronald, und dich, Dominik. Schön, dass ihr bei uns virtuell im Podcast-Studio zu Gast seid.
Ja, hallo. Hi, danke für die Einladung.
Sehr schön. Dann haut doch mal direkt raus. Wir fragen ja immer, wer seid ihr, was macht ihr? Und wir haben auch eine besonders fiese Frage, nämlich was euch auszeichnet. Und da dürft ihr natürlich auch im Eigenlob versinken. Das ist unsere besondere Qualität hier, direkt mit einer spannenden Frage zu starten. Dann schieß mal los, Ronald.
Ja, hallo, ich bin der Ronald. Ich bin Geschäftsführer im Kompetenzzentrum Digitale Wasserwirtschaft. Das ist ein öffentliches Unternehmen in überwiegender Hand des Landes NRW. Und dort habe ich das Lagezentrum CyberSecret Wasser initiiert vor fast 2 Jahren. Und vielleicht direkt die Überleitung zu der Frage, was zeichnet mich aus an der Stelle? Ich glaube, ich bin mit meiner Erfahrung, gehe ich mutig an die Dinge ran, versuche die Bedenken eher hinten anzustellen und die Chancen zu sehen und damit Dinge auch gern mal anzupacken.
Das ist eine gute Qualität und ich glaube, die zeichnet sich dann auch wieder in zum Beispiel dem SOC at Wasser. Also vielen Dank, darüber werden wir natürlich heute nochmal mehr sprechen. Zu dir, Dominik.
Ja, Dominik, ich habe Anfang des Jahres im Lagezentrum CyberSecret Wasser angefangen und kümmere mich dort um Prozesse, technisches Onboarding von Mandanten und einige andere Themen. Und ja, was mich auszeichnet, die meisten würden wahrscheinlich sagen, dass ich selbst in sehr stressigen Situationen relativ entspannt und ruhig bleiben kann.
Das ist auch eine gute Qualität für ein Security Operations Center, würde ich sagen, weil die Situationen, die kommen, da sprechen wir definitiv auch aus Erfahrung. Ronald, du hattest es gerade gesagt, das Kompetenzzentrum Digitale Wasserwirtschaft. Vielleicht nimmst du uns mal einmal mit, was das genau ist.
Ja, gerne. Das ist entstanden 2000, beziehungsweise die initialen Tätigkeiten gab es schon davor, aber 2000 offiziell gegründet. 2020 offiziell gegründet. Jetzt habe ich einen kleinen Gedankensprung gehabt. Und ja, es entstand aus Think Tank im Umweltministerium in Nordrhein-Westfalen. Und da stand am Anfang im Vordergrund Vernetzung, Informationsaustausch zu digitalen Themen in der Wasserwirtschaft, also die gesamte Wasserversorgung und Wasserentsorgung, die ja traditionell eine ja doch etwas konservative Branche ist. Und die meisten Betriebe, die es da gibt, die gibt es seit über 100 Jahren. Mhm. Und da ist Digitalisierung natürlich für viele etwas Neues. Das ist jetzt mittlerweile nicht mehr ganz so neu, das Thema. Und das Kompetenzzentrum Digitale Wasserwirtschaft hat sich jetzt in den letzten Jahren auch so ein bisschen gewandelt. Ich bin 2023 dort als Geschäftsführer eingestiegen und zugleich mit dem Auftrag, einen Dienstleistungsbereich hier aufzubauen und eben mit dem Schwerpunkt Cybersicherheit. Und das haben wir letztendlich dann auch hier getan.
Die Mitglieder des Kompetenzzentrums sind dann quasi aus den einzelnen Unternehmen der Wasserwirtschaft, also ich sag mal jetzt zum Beispiel Stadtwerke, wenn ich mal so frage, was mir so als erstes in den Sinn kommt.
Ja, wir haben keine klassischen Mitglieder, wir haben Gesellschafter, wir sind ja in der Rechtsform einer gemeinnützigen GmbH Und der Hauptgesellschafter ist das Land NRW und darüber hinaus große Wasserverbände und Unternehmen aus der Wasserwirtschaft. Wir haben aber nicht nur Gesellschafter, wir haben auch Unterstützer, die dann so aus kommunalen Bereichen kommen, die genau dort verortet sind, was du gerade angesprochen hast.
Das heißt, potenziell kann erstmal jeder aus der Branche von eurem Know-how, den ihr in eurer Gesellschaft aufgebaut habt, profitieren und sich dort mit euch zu digitalen Lösungen austauschen und vernetzen. Und das ist quasi der Grundgedanke und erstmal die Offenheit für jeden zu schaffen.
Genau. Vernetzung, Zusammenarbeit aus der Branche für die Branche, das sind so die Topics, die über dem Kompetenzzentrum Digitale Wasserwirtschaft stehen.
Sehr gut. Darüber sind wir dann auch zusammengekommen. Marcel hat es in der letzten Folge, glaube ich, schon versprochen. Wir reden auch wieder mehr über Cybersecurity. War uns ja auch ein wichtiges Anliegen. Und in dem Zuge haben wir gesehen, dass ihr im letzten Jahr ja auch durchaus ein bisschen medienwirksam angekündigt habt, dass ihr ein SOC aufgebaut habt. Und vielleicht da mal, um ganz vorne anzufangen, wie ist die Idee dafür entstanden, ein gemeinsames SOC in der Wasserwirtschaft, das SOC at Wasser aufzubauen?
Ja, also schon bevor ich dazu gestoßen bin, gab es erste Überlegungen. Es gab ja im Land Nordrhein-Westfalen ein großes Hilfspaket, das unter dem Titel stand Resilienzsteigerung anlässlich Angriffskrieg Ukraine. Und da hat man sich auch viele Gedanken gemacht, wie man die Resilienz in der Wasserwirtschaft stärken kann, insbesondere zum Thema Cybersicherheit. Und da ist das Thema dann das erste Mal aufgekommen. Und dann war eben die Frage, gut, was kann man denn hier von Landesseite für die Wasserwirtschaft Gutes tun, um tatsächlich effektiv Cybersicherheit zu stärken? Und da haben wir uns dann mit dem Thema beschäftigt und sind letztendlich auf dieses Konzept gekommen, dass wir eben hier dieses Lagezentrum initiieren, das primär drei Säulen bedient. Das eine ist Awareness, Sensibilisierungsthemen, die wir da haben, angefangen vom eigenen E-Learning-Portal bis hin zu Workshops und Seminare, die wir machen, speziell für die Wasserwirtschaft. Unser organisatorischer und technischer größter Part ist natürlich das SOC. Wir haben das als Managed SOC für die Wasserwirtschaft speziell aufgebaut. Und dann haben wir noch Informationsdienste, die ja hier speziell für die Wasserwirtschaft dann letztendlich gelten.
Was würdet ihr denn sagen, was erhofft ihr euch so unter dem Begriff der Zentralisierung? Was ist so das Ziel, wo ihr hinstrebt als Lagezentrum? Und ich habe mir immer die Frage gestellt, jetzt hat die Wasserwirtschaft damit begonnen, dann im Auftrag vom Land NRW. Glaubt ihr, dass das vielleicht in Zukunft auch noch in andere Branchen reproduzierbar ist und gemacht wird oder auch gemacht werden sollte?
Ja, definitiv. Der Gedanke, der dahinter stand, was das Thema Zentralisierung betrifft, kommt mir aus dem Thema Bündelung von Fachkräften. Das ist natürlich überall ein wichtiges Thema. Und die Wasserwirtschaft ist traditionell so aufgestellt, dass man hier nicht in jedem Betrieb zig Cybersicherheitsexperten hat. Dort gibt es natürlich Know-how und dort gibt es entsprechende Spezialisten, die da tätig sind. Aber so ein SOC läuft ja idealerweise 24/7 und da braucht man schon eine entsprechende Anzahl an Mitarbeitern, die in den Betrieben einfach nicht vorhanden ist, auch in den größten Betrieben im Land nicht. Und dann gibt es natürlich noch ein zweites Thema, das darauf einzahlt, dass man im Verbund natürlich ganz anders Informationen generieren kann innerhalb einer Branche, so dass wir gesagt haben, das macht durchaus Sinn, das als zentrale Instanz aufzubauen. Das haben nicht nur wir so gesehen, das sehen auch viele andere so. Wir sind natürlich auch außerhalb der Branche vernetzt. Und ja, speziell seit circa einem Jahr bekomme ich natürlich Anfragen auch aus anderen Branchen, von anderen Institutionen, die gerade dabei sind, solche Themen zu initiieren. Der Erfahrungsaustausch ist hier auch ein wichtiges Element in diese Organisationen und Initiativen hinein. Wir bekommen sogar Anfragen mittlerweile aus Schweden und anderen EU-Ländern, wie wir denn das gemacht haben, was unsere Erfahrungswerte sind, weil andere das eben genauso in dieser Art und Weise aufbauen wollen.
Mal wieder eine Innovation made in Germany.
Oh, das ist, wollen wir ja nicht sagen, dass wir das verlernt haben. Aber ich finde es tatsächlich auch sehr, sehr spannend. Und Ich kann mir vorstellen, dass das auch gerade vielleicht in der einen oder anderen Branche von kritischen Infrastrukturen etwas sehr, sehr Interessantes ist, weil man ja durchaus auch immer ein bisschen Spezial-Know-how so in seinen Branchen hat. Vielleicht das nicht immer so ganz einfach outsourcen kann, einfach an ja wen auch immer da draußen am Markt. Und Dominik, vielleicht da in dem Zuge die Frage an dich, das ist wahrscheinlich auch ein Gedanke, so wenn du aus der Technik heraus guckst, was wo ihr natürlich viel näher dran seid an vielleicht dem ein oder anderen OT-nahen System oder an wirklich an den Prozessen, die in der Wasserwirtschaft normal sind, als es jetzt vielleicht ein Außenstehender sein kann. Das ist wahrscheinlich ein Grund, warum man sowas reproduzieren kann, auch in anderen kritischen Infrastrukturen, oder?
Ja, genau. Also der Wettbewerb zwischen Angreifern und denen, die die Systeme schützen wollen, ist ja auch immer irgendwie ein Wettbewerb von Wissen und Informationen. Und das kann man jetzt branchenübergreifend machen. Dann mache ich ganz viel richtig und zum Teil aber auch Wissen und Informationen, die nicht relevant sind für einzelne Branchen und andere Informationen fallen aber dann weg, wenn ich das übergreifend mache, die relevant wären. Dann, wenn ich das dann branchenspezifisch mache auf den verschiedenen Ebenen, also im SOC-Bereich, die Informationen, das Wissen, was in den Netzwerken passiert, mit dem Lagebericht Wissen und Informationen bereitzustellen, welche Schwachstellen es gibt zum Beispiel oder welche neuen Angriffsmethodiken in der Branche und halt auch das E-Learning, womit man den Mitarbeitern Wissen an die Hand geben kann, sich zu schützen. Wenn man das Ganze branchenspezifisch macht, kann man halt auf die einzelnen Systeme eingehen, die wirklich in der Branche auch angewendet werden und muss nicht den Gesamtüberblick behalten, der dann viel behandelt, was vielleicht nicht relevant ist für die Branche, aber auch viel weglässt, was relevant wäre.
Ja, da kommt man auch gerade im Bereich Awareness natürlich individueller auf die Benutzer, kann man natürlich zugehen. Wir haben eben ja viel über die Idee gesprochen, mal mit Blick auf die Umsetzung und den Umsetzungsstart vielleicht an der Stelle. Wie ist das Ganze dann ins Rollen gekommen von der Idee? Ronald, du hast eben so schön gesagt, du bist dann auch jemand, der gerne so die Chancen ergreift, vielleicht nicht so viel die Risiken sieht, was glaube ich auch gut ist, wenn man dann von einer Idee in eine Umsetzung kommen möchte, dass man auch einfach mal macht. Aber ich stelle mir schon nicht so ganz einfach vor, natürlich, weil vielleicht unterschiedliche Mandanten, unterschiedliche Interessen ja dann auch wieder zusammenkommen. Ihr musstet vielleicht auch den einen oder anderen überzeugen, das zu tun von außen. Wie seid ihr so dann in die Umsetzung gekommen? Wie ist es angelaufen?
Ja, durchaus war das ein sehr spannender Part unserer Reise. Das ist ja so entstanden, dass wir das mit unseren größten Gesellschaftern als Projekt initiiert haben. Und wir haben natürlich auch externe Dienstleister mit einbezogen, die entsprechend mit ihrem Know-how da unterstützt haben. Dafür gab es vom Land auch nochmal dankenswerterweise eine Initiative Anschubfinanzierung dafür. Die stand aber unter etwas besonderen Bedingungen, so dass die Mittel bis Ende 2023 verausgabt werden mussten. Und wir konnten Mitte des Jahres erst starten. Das heißt, wir hatten einen sehr knappen Zeitraum und da standen wir tatsächlich vor der Frage, so sind denn die Risiken, dass wir damit scheitern, nicht größer als die Chancen? Und ich habe dann durchaus intensive Gedanken dazu gemacht, auch mit den Stakeholdern. Und wir sind letztendlich einfach zu dem Schluss gekommen, das, was wir da jetzt machen, ist eine einmalige Chance und diese Erfolgswahrscheinlichkeit war dann einfach viel, viel größer und wir haben ja auch bewiesen, dass das letztendlich funktioniert hat. Wie gesagt, wir haben in einem mehrmonatigen Aufbauprojekt das Ganze initiiert, von der Skizze zu den Betriebsräumen inklusive Technik und Systemen, die dahinter stehen. Parallel haben wir natürlich auch ein SOC-Team dafür komplett neu eingestellt und sind dann anfangs in einen sogenannten Pilotbetrieb gegangen, mit dem wir dann unsere Prozesse auch verprobt haben und geguckt haben, wo gibt's Stellschrauben, die wir eventuell nachjustieren müssen. Und sind dann letztendlich im April 2024 in den volloperativen Betrieb gegangen. Und von da weg haben wir dann begonnen, neue Mandanten onzuboarden. Und das ist jetzt ein stetiger Prozess, wo wir laufend neue wasserwirtschaftliche Betriebe einbinden in unser Netzwerk und damit den Schutzbereich ausdehnen.
Der Pilot, wie groß war der? Also du hast ja eben gesagt, größtenteils mit den Gesellschaftern dann gestartet. Wie viel, ist das so eine Handvoll oder wie groß ist so ein Pilot in so einem branchenfokussierten SOC?
Genau, es ist tatsächlich eine Handvoll gewesen, aber eine Handvoll der größten Unternehmen aus der Wasserwirtschaft in Deutschland, weil wir natürlich hier auch die Besonderheit haben, die sind Kritisbetriebe. Ja, kritische Infrastruktur hat natürlich besondere regulatorische Herausforderungen und auch technische. Und die müssen wir alle erfüllen. Das stand von Anfang an klar fest. Und gleichzeitig ist das der Qualitätsmaßstab. Und andererseits müssen wir auch dafür sorgen, dass wir auch ganz kleine Betriebe, die teilweise nur 10-Mann-Unternehmen sind, genauso bedienen können. Also das war natürlich schon eine große Herausforderung, dass nicht nur die Systeme heterogen sind, sondern auch die Betriebe selbst sehr heterogen sind. Vom wenige Mann oder wenige Mitarbeiter Betrieb bis zum mehrere tausend Mitarbeiter Betrieb ist hier alles dabei, von öffentlichen Unternehmen bis privaten. Das ist schon eine ganze Bandbreite, ja.
Mir stellt so ein bisschen die Frage, diese Unternehmen, du sagst ja gerade Kritis, auch teilweise schon gewesen und fallen dann immer mehr mit darunter, auch mit NS2. Da hat man ja wahrscheinlich keine grüne Wiese und hat natürlich auch immer hier und da vielleicht schon teilweise ein eigenes SOC oder auch ein externes SOC. War das für euch eine Herausforderung, da dann hinzugehen und zu sagen, ihr bietet da jetzt einen Service für die Branche und wir integrieren euch, wir verschieben das, was ihr vielleicht schon aufgebaut habt, hin zu eurem Lagezentrum?
Ja, also es sieht so aus, dass ein paar der Unternehmen aus der Branche werden bedient von anderen SOC, die jetzt nicht branchenspezifisch sind. Und das ist auch okay. Also es muss ja auch nicht, das ist keine Zwangsveranstaltung. Es muss nicht die ganze Branche sich von unserem SOC bedienen lassen. Es gibt aber doch eine starke Tendenz, dass hier die Branche sich von uns schützen lässt. Der überwiegende Anteil hat noch kein SOC, beziehungsweise hatte davor keinen SOC-Dienstleister und auch keinen, es gibt in der Branche keinen eigenen oder keinen wasserwirtschaftlichen Betrieb, der ein eigenes SOC hat. Was natürlich schon da ist, sind Systeme zur Angriffserkennung, die sind für Kritisbetriebe ja schon länger verpflichtend. Und da galt es dann eher, sich damit zu beschäftigen, wie man diese unterschiedlichen Systemlandschaften, die es da gibt, alle an unsere Systeme anbinden kann, so dass letztendlich hier dass wir nicht bestehende Systeme komplett umstricken müssen, eventuell etwas niederreißen müssen und trotzdem den Mehrwert generieren, dass die Betriebe an unserem SOC sich anschließen.
Die Komplexität der Aufgabe hört man auf jeden Fall schon natürlich raus. Dominik, zu dir, du bist seit Anfang des Jahres jetzt dabei. Ist das auch ein bisschen der Grund, warum du mit angefangen bist? Warum braucht es dich beim SOC Advasser? Was ist deine Aufgabe?
Genau, das ist ein Grund, warum ich hier bin. Das Ganze wurde ja mit den Gesellschaftern angefangen. Jetzt bauen wir den Mandantenkreis immer weiter aus. Jeder Mandant ist so ein bisschen anders. Und ja, deswegen bin ich jetzt hier, um einmal so ein bisschen eine technische Komponente mit reinzubringen, zu verstehen, was betreiben die Mandanten vor Ort und wie kriegen wir das, was schon da ist, am besten angebunden an unsere Systeme.
Was hat dich überzeugt, sage ich jetzt mal, am SOC Advasser? Weil du bist ja jetzt ganz frisch da, also du hattest ja einen Gedanken, was dich erwartet. Was hat dich überzeugt auch zu starten? Weil du hast ja vorher auch nicht bei einem ganz unbekannten Arbeitgeber in der Branche gearbeitet.
Ich war vorher genau beim Lagezentrum vom BSI tätig, habe da hauptsächlich Medienbeobachtung gemacht und den Tageslagebericht mitgeschrieben. Ich bin dann, also wirklich weg wollte ich da eigentlich nie, bin dann so ein bisschen per Zufall hier drauf gekommen, fand die Mission, die hier verfolgt wird, sehr interessant. Die Aufgaben, die hier noch offen waren, haben mich angesprochen und dann ist man so zusammengekommen.
Jetzt hast du eben mal so gesagt, der Fokus ist eigentlich immer wieder neue Mandanten mit neuen Anforderungen, mit, sag ich mal, komplexen Infrastrukturen, heterogenen Infrastrukturen draufzubringen. Wie ist so die Schlagzahl? Also, wenn man mal so in die Branche hört, was müsst ihr da alles wuppen? Wie viele Unternehmen kommen Stück für Stück dazu?
Das ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben aktuell, glaube ich, 3 oder 4 im Zulauf, mehrere Anfragen, die sich so langsam anbandeln. Je nach Unternehmensgröße kann das aber natürlich auch unterschiedlich lange dauern. Also ja. wenn das sehr große Unternehmen sind, dann braucht das alles so ein bisschen mehr Vorlaufzeit, um die Struktur zu verstehen. Bei kleineren Unternehmen ist das natürlich dann deutlich einfacher und dann kriegt man das auch in ein paar Wochen schnell hin, die Aufzugleisen.
Ja, das kennen wir aus unserer Rolle auch, ne, Marcel? Also es steht und fällt mit den Anforderungen natürlich auch mit der Infrastruktur und mit der Anzahl der Systeme und auch vielleicht verschiedenen Systeme, sodass bei uns ein Onboarding auch von bis sein kann, ne, Marcel?
Durchaus, ja. Das gibt kurze Projekte und es gibt auch welche, die gefühlt nie enden und während des Projekts immer wieder neue Anforderungen quasi aufwerfen. Ich denke, das gehört einfach zu unserer doch sehr agilen und dynamischen IT-Welt dazu. Und das wird euch genauso bewegen. Und vielleicht können wir deswegen auch nochmal, wenn wir in dem SOC-Kontext bleiben, auf einer ja erstmal so generellen Flughöhe vielleicht auch nochmal verstehen, wie ihr euer SOC Advisor in diesen 3 Schwerpunktthemen Menschen, Prozesse und Technologien aufgebaut habt.
Ja, gerne. Also die Reihenfolge gefällt mir ganz gut, Menschen, Prozesse und Technologien, denn das Wichtigste für mich sind die Menschen, die da tätig sind. Ja, viele glauben ja immer noch, dass man das eigentlich alles vollautomatisieren kann und keine Menschen mehr braucht. Das ist aber natürlich ein absoluter Quatsch, wird jeder wissen, der sich da näher damit beschäftigt. Und dementsprechend ist das für mich auch das Herzstück, das Team, das dahinter steht, die Zusammenarbeit und dass das gut funktioniert. Das ist mir das Wichtigste an der Stelle. Die Prozesse sind natürlich auch wichtig. Die sind aber dann doch gut gestaltbar und auch anpassbar. Und was für mich natürlich auch dazugehört, aber auch ein Stück weit ausdauerbar ist, sind die Technologien. Ja, und das ist wirklich so meine Prioritätenreihenfolge. Und wenn man das jetzt mal so ein bisschen näher betrachtet, dann sage ich mal, bei den Menschen, da kommt es mir wirklich drauf an, dass wir hier ein motiviertes Team haben, das da die Grundvoraussetzungen natürlich mitbringt. Aber letztendlich ist hier der Team Spirit für mich der wichtigste Faktor. Und im Team können unsere Kollegen sehr, sehr viel erreichen und gemeinsam sich weiterentwickeln. Prozesse, da gibt es natürlich ein paar gute Standards, die es schon gibt für SOCs. Und da haben wir gerade anfangs, habe ich ja erzählt, in unserer Pilotphase versucht, die dann nochmal zu adaptieren auf unsere Besonderheiten. Und das ist etwas, wo natürlich auch der Dominik jetzt da drinnen ist, jeden Tag kleine Stellschrauben noch weiter zu drehen, damit das dann immer noch besser funktioniert. Und die Technologie dahinter, ja, das ist eigentlich ein stabiles Thema. Da gibt es etablierte Systeme. Aber am Ende des Tages, ja, würde ich da jetzt gar nicht den großen Schwerpunkt drauflegen.
Ich finde es hervorragend, dass du da die Lanze für die Menschen brichst, weil das ist aus unserer Erfahrung definitiv auch so. Ich glaube, voll automatisieren kann man nichts. Man kann es vielleicht mit Tools teilautomatisieren und es leichter machen den Personen. Und muss man vielleicht auch heutzutage sogar, weil ja die Personen ja auch nicht auf dem Baum noch und nöcher wachsen. Deswegen muss man vielleicht auch damit den Ressourcen, die man hat, schon umgehen. Aber die Menschen sind mit Sicherheit im SOC ein, ja, der größte Bestandteil vermutlich. Um da nochmal bei zu bleiben, ein bisschen tiefer reinzugehen, wie viele Menschen benötigt es aus eurer Erfahrung, um ein SOC aufzubauen? Es gibt ja immer so interessante Rechnungen, wenn man sagt, okay, man hat 3 Schichten, ist auch mal einer krank im Urlaub und dann kann das Ganze natürlich, klar, wird immer größer und größer mit mehr Mandanten und Kunden. Aber wie viel braucht man eigentlich initial? Also womit kann man starten?
Ja, also starten kann man mit so einem SOC-Team theoretisch, wenn man rund um die Uhr in Betrieb sein möchte und die ganzen Ausfallzeiten natürlich mit einrechnet, dann ist pro besetzten Arbeitsplatz brauchst du eigentlich 6 Leute. Ja. Wir sind gestartet mit einer Initialgröße von 12 Mitarbeitern als SOC-Analysten, weil wir schon von Beginn weg immer gesagt haben, es sind mindestens 2 Mitarbeiter pro Schicht anwesend. Ja. Kollegen müssen ja auch mal eine Pause machen. Ja. Gerade in der Nacht ist es auch anstrengend. Dann gilt bei uns so wie im gesamten Betrieb als Landestochter, dass man ein Vier-Augen-Prinzip hat, das einerseits natürlich eine Unterstützung ist, andererseits auch der Verantwortung gerecht wird. Und das ist dann so die Mindestgröße, die ich empfehlen würde, wenn man einen SOC startet, unter 12 Mitarbeitern im operativen Betrieb geht gar nichts. Und darüber hinaus braucht man dann natürlich auch Führungskomponenten, Unterstützung und dergleichen.
Ja, jetzt um nochmal auf die Skills zu gucken an der Stelle. Du hast gerade so gesagt, die Motivation ist erstmal das Wichtigste und liegt ja auch ein bisschen daran, dass man jetzt nicht einen SOC-Analyst am Markt findet, der das 30 Jahre gemacht hat, mal eben schnell. Und deswegen ist es ja auch die Motivation, die einen vielleicht am Ende fertig schleift, sage ich jetzt mal, einen Analysten. Aber was braucht man für Skills? Was sucht man für Menschen, wenn man was aufbauen möchte in dem Bereich? Was bringen die mit?
Ja, also wir hatten das Glück, dass aufgrund unserer Mission und der Strahlkraft des Ganzen wir natürlich doch sehr viele Bewerber bekommen haben. Damit habe ich dann anfangs gar nicht so gerechnet. Wir haben da aber auch gesehen, dass die Qualität nicht überall in dem Maß da ist, das wir erwartet haben bei den Bewerbern. Also es kamen sehr viele Bewerber, die formal die Kriterien erfüllt hätten und uns auch schon erzählt haben, dass sie beim einen oder anderen SOC-Dienstleister gearbeitet haben. Wenn man dann aber so ein bisschen hinterfragt haben, was sie tatsächlich können, dann wurde relativ schnell klar, dass da die Praxiskomponente fehlt. Wir sind dazu übergegangen, ein gemischtes Team aufzustellen, was die Skills betrifft. Das heißt, die Kollegen haben alle einen ganz unterschiedlichen Background, wo sie vorher gearbeitet haben und auch von ihrer Ausbildung her. Gemeinsam zeichnet sie aus, dass sie natürlich grundlegende Ausbildung im Bereich SOC-Analysten und Cybersecurity haben. Aber letztendlich haben wir dann gesagt, wir entwickeln unser eigenes SOC. Wir entwickeln unsere eigenen Prozesse. Wir haben eigene Schwerpunkte. Und da legen wir sehr viel Wert auf Training on the Job, dass die Kollegen ihre eigenen Erfahrungen aus der Tätigkeit heraus gegenseitig weitergeben und sich darüber letztendlich dann wirklich ein Profil entwickelt, wo wir sagen können, das sind gute SOC-Analysten, wie wir sie brauchen. Und das war ein Ansatz, der ganz gut funktioniert hat. Letztendlich stehen wir nämlich heute, fast ein Jahr später, mit der Erkenntnis da, dass dieser Mehrwert so groß ist, dass wir am Überlegen sind, hier auch, wir haben eine Schwestergesellschaft, die sich mit beruflicher Weiterbildung beschäftigt, dass wir mit denen zusammen einen Zertifikatslehrgang aufsetzen, wo wir Menschen, die schon aus der Branche kommen und sich in den Bereich Cybersicherheit vertiefen wollen. Und die Menschen brauchen wir. Die brauchen wir nicht nur in der Branche der Wasserwirtschaft. Die brauchen natürlich auch andere Branchen. Aber auch die Wasserwirtschaft braucht Cybersecurity-Spezialisten. Und deshalb sind wir gerade in der Planungsphase, einen solchen Lehrgang aufzusetzen, wo wir auch sehr stark auf den Praxisbezug eingehen wollen und Kollegen dann in unserer betrieblichen Landschaft ausbilden wollen.
Passt sehr gut auch zu unserer Strategie, muss man sagen, Marcel. Wir hatten ein paar Folgen her ist es, haben wir auch zu dem Thema gesprochen, weil wir hier mit der Hochschule Osnabrück zum Beispiel auch einen Zertifikatslehrgang aufgebaut haben, um genau das zu tun. Menschen mit IT-Kenntnissen, vielleicht aus unterschiedlichen Schwerpunkten. Der eine ist vielleicht im Netzwerkbereich tiefer drin, der andere eher im Client-Server, Linux-Infrastrukturen tiefer drin. Und um das anzuheben, in Richtung Security zu pushen, genau aus dem Grund, Ronald, was du gesagt hast, dass wir die Menschen brauchen, dass vielleicht so ein perfekter Zusatzskill ist, vielleicht auf diese Grundlagen obendrauf. Deswegen ja, finde ich das eine super Sache. Dominik, wenn ich jetzt mal auf das Thema fachliche Weiterentwicklung, dann ist ja auch vorrangig dann in deinem Team und in den Team der Analysten. Wie sieht das bei euch im Detail dann aus? Und muss es manchmal auch, weil da waren wir ganz am Anfang, so was ist der Vor- und Nachteil, wenn man innerhalb der Branche fokussiert einen SOC betreibt? Braucht es da manchmal auch Input von außen, vielleicht aus anderen Branchen, vielleicht der dann wieder ein bisschen generalistischer ist oder ja andere Angriffsszenarien vielleicht nochmal hat, die irgendwo anders aufschlagen? Wie ist da so der Mehrwert vielleicht auch nochmal von Input von außen?
Also natürlich kann man nicht nur die Branche einzeln betrachten. Die Kollegen machen das auch generalisiert in ihren Fortbildungen. Die können sich während der Schicht einmal fortbilden anhand von Online-Seminaren oder die haben da ihre ganz eigenen Quellen, wo die sich in Themen reinlesen können. Ganz wichtig finde ich auch den Austausch untereinander, was natürlich in so einem Schichtbetrieb auch manchmal schwer sein kann. Auch das ist eventuell ein Grund, warum ich jetzt hier bin, weil ich den Schichtbetrieb vom BSI schon kenne und die Problematiken, die damit einhergehen im Team auch. Und da ja Wissen reinbringen kann, wie man sich austauschen kann, gab schon regelmäßig Termine, wo die Analysten sich auch gegenseitig Sachen erklärt haben online, wo dann alle teilgenommen haben, zu bestimmten Themen sich ausgetauscht haben. Und ich denke, der Austausch untereinander wird ein Hauptthema sein, wie man das Wissen noch weiter streuen kann und sich neues Wissen aneignen kann.
Sehr wichtige Sache. Also unser SOC ist auch in verschiedenen Leveln organisiert und dann ist natürlich auch sehr, sehr sinnvoll, dass man vielleicht sich austauscht und von dem Level und von den Fähigkeiten anderer lernt. Also da kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das funktioniert und die Erfahrung, sag ich mal, die du gesammelt hast im Bereich des Schichtdienst sind da mit Sicherheit sehr relevant, weil es ja gar nicht so einfach ist, dann immer alle zusammenzukriegen, wenn man nicht gleichzeitig arbeitet. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schlüssig. Lasst uns mal weiter zu den Prozessen gehen. Die Frage vielleicht an euch beiden, wer auch immer zuerst starten mag, nämlich wie hoch ist denn am Ende des Tages so eurer Individualisierungsgrad? Also Ronald, du hast eben gesagt, gibt ja ein paar Standards da draußen, an die man sich anlehnen kann. Am Ende des Tages muss man ja so ein bisschen dann wieder seinen eigenen Weg finden, was du auch gesagt hast. Ihr macht euer eigenes SOC und ihr baut euch das so auf, wie ihr es braucht und eure Mandanten es brauchen. Wie schafft man das, so individuell zu gestalten, ohne einen Prozessmonster vielleicht auch an der Stelle aufzubauen, wo man erstmal einen 1000-Seiter Wiki an der Hand hat? Und wie kann man auf der einen Seite standardisiert arbeiten, was man ja braucht auch irgendwo, aber trotzdem agil, was es vielleicht auch benötigt für, weil sich Incidents und Co. ja auch immer wieder ändern. Wie schafft man das so in diesem ganzen, sagen wir, Wippelbild in den Griff zu kriegen?
Ja, das ist in der Tat schon auch eine Herausforderung, vor der wir stehen. Gerade mit der Heterogenität unserer Mandanten haben die ganz andere, ganz unterschiedliche Vorstellungen, wie auch die Zusammenarbeit funktioniert. Ja. Wir haben da von Anfang an, fahren wir schon diese Linie, dass wir sagen, wir stellen uns möglichst auf die Mandanten ein. Anders können wir die auch nicht überzeugen, dass die Zusammenarbeit gut und wertvoll ist. Manchmal entstehen dann aber natürlich, wie du sagst, Prozessmonster. Ja, also wenn man dann wirklich jeden Mandanten unterschiedlich betrachtet, was die Meldeprozesse sind, was Meldelevel sind und auch ja den Informationsgehalt, den der eine Mandant benötigt und der andere wieder gar nicht haben möchte. Das ist teilweise für die Analysten dann schwierig zu handeln. Auf der anderen Seite sehe ich auch, dass wenn man Mandanten mal lässt mit ihrem Prozess arbeiten und sie dann relativ schnell auch irgendwo merken, das funktioniert aber gar nicht so gut, dass sie dann gern wieder darauf zurückkommen, auf den Standard, den wir empfehlen. Ja, also es gibt natürlich einen Standard, den wir empfehlen und davon kann jeder Mandant bei uns ein Stück weit abweichen. Aber ich sehe dann, dass es dann doch wieder eine Bereitschaft gibt, zurückzurudern und auf unsere Empfehlungen zu hören, wenn man merkt, dass der eigene Weg vielleicht dann doch nicht so gut funktioniert, wie man sich ihn vorstellt. Ja, und darüber glaube ich, dass bei uns wieder mittelfristig auch eine gute Harmonisierung stattfinden wird und dann wird das bei uns wieder ein bisschen einfacher werden. Aber es ist schon eine Herausforderung, der man sich täglich stellen muss, definitiv.
Würdest du unterschreiben, Dominik, aus deiner täglichen Arbeit im Onboarding von neuen Mandanten, siehst du es wahrscheinlich ähnlich, oder?
Ja, also tägliche Arbeit seit dem 2.1. jetzt, aber grundsätzlich ja, ich glaube, wir sind uns da einig, der Ronald und ich, dass wir versuchen, die Prozesse schlank zu halten und auch nicht in Stein gemeißelt sind, sondern anpassbar sind grundsätzlich. Ich spreche natürlich trotzdem mit den Kollegen hier sehr viel, wie aus ihrer Sicht das am besten funktionieren würde und bringe da auch meine eigenen Erfahrungen ein und spreche da mit den Kunden, was wir für sinnvoll erachten würden. Und meine Erfahrung bisher ist auch, dass man mit den Mandanten auch ganz gut sprechen konnte und die da auch schon drauf vertrauen, dass die Prozesse funktionieren, die wir für richtig erachten.
Marcel, siehst du wahrscheinlich auch so, der Trade-off von Individualisierung und Flexibilität im Vergleich zu Standardisierung ereilt uns auch immer wieder.
Ereilt uns immer wieder, da muss man dann eben genau schauen, wo kann man das bündeln und wo macht es Sinn zu standardisieren und wo baut man sich dann vielleicht doch irgendwo seinen Glaskasten auf, aus dem man dann irgendwie doch nicht mehr rauskommt. Wir haben ja auch schon viele Iterationen durchgeführt, bis wir irgendwann auch mal festgestellt haben, okay, wir können das Thema vielleicht nicht immer overthinken. Es gibt immer irgendeine besondere Struktur oder ein besonderes Tool oder andere Internas, die man abbilden muss als Externer. Das ist ja nun mal so. Wir sitzen ja alle nicht in den Firmen drin und sehen, was da alltäglich passiert. Da muss man eben flexibel sein. Aber ich bin froh, dass ich mich nicht um Prozesse kümmern muss bei uns.
Ich habe immer einzelnen Prozess bei uns im Kopf, der immer so als Beispiel bei uns rumturnt, der zeigt, wie man manchmal was overthinken kann und aber trotzdem, wie es manchmal Anforderungen sind. Es ist nämlich so, dass wir bei einem unserer SOC-Kunden keinen Zugriff auf Response im Bereich zum Beispiel der Firewall haben, um sich von warnseitig abzukapseln, wenn es notwendig ist. Und dann gibt es da so einen schönen Prozess über eine Pforte, die, glaube ich, 24/7 besetzt ist und wo man anrufen kann. Und derjenige hat dann wird zum Data Center geleitet, kann über einen Schlüsselkasten ins Data Center, kriegt von uns den PIN und kann einen markierten Port ziehen. Und das ist so auf der einen Seite interessante Anforderungen gibt es manchmal da draußen, so wie ihr auch festgestellt habt. Manche sehen dann das als genau die richtige Lösung. Und auf der einen Seite dann wieder, ja, was das am Ende des Tages auch für einen SOC-Betrieb bedeutet, sowas dann abzubilden. Dann manchmal sehr spannend, wie das dann manchmal so in den Einklang gebracht wird, in die Mitte.
Ja, da sprichst du was an, was durchaus spannend ist. Und das ist zum Beispiel bei uns, gehört fast zum Standard. Denn, also es ist ja bei uns so, dass die Wasserwirtschaft doch sehr konservativ ist. Da gibt es eine gewisse Aversion gegen Cloud-Dienste. Das heißt, sämtliche unserer Systeme laufen auch on-premise. Ja, es gibt eine sehr hohe Sensibilität, was die Daten betrifft. Und wir bedienen ja nicht nur IT, sondern auch OT. Und da ist es eigentlich von unserer Seite komplett, das haben wir von Anfang an so festgelegt, dass es ausgeschlossen ist, dass wir hier Incident Response in diese Systeme hineinmachen von außen. Das hat unterschiedliche Gründe. Und da ist dieser Weg genau so, wie du ihn geschildert hast, dass wir überall mit Bereitschaftsdiensten vor Ort zusammenarbeiten. Und wenn in der OT Eingriffe notwendig sind, dann werden die vor Ort gemacht. Teilweise geben die Systeme einen Zugriff von außen gar nicht her. Ja. Und zweitens wäre es auch fatal, wenn ich jetzt hier größere Maschinen abschalten würde aus der Ferne, ohne tatsächlich zu wissen, was vor Ort dort tatsächlich passiert. Das ist natürlich eine ganz andere Situation, als wenn ich jetzt mal einen User-Sperr oder eine Firewall temporär aus dem Netz nehme. Ne?
Absolut, ja. Ja, die Erreichbarkeit von Systemen ist mit Sicherheit da auch nochmal ein ganz entscheidender Punkt.
Jetzt haben wir genug über Prozesse gesprochen. Wir sind schon Richtung Technologie
Marcel, abgedriftet. Marcel, der Techie, der möchte doch wieder hier.
Es sind ja schon ein paar Schlagworte gefallen, auch OT. Mir stellt sich jetzt nochmal die Frage, ihr habt ja gerade auch nochmal darüber gesprochen, konservative Branche, On-Premise-Betrieb. Wenn wir jetzt nochmal auf dieses Kernthema Technologie schauen, was würdet ihr sagen, welche Tools benötigt ein modernes SOC, also so hinter dem Kontext Enterprise und auch Multimandantenfähigkeit? Und ihr habt jetzt gerade auch darüber gesprochen, ihr verbündet IT und OT, das ist ja auch nicht immer selbstständig, auch wenn die Responses vielleicht unterschiedlich ausschauen. Wie kriegt ihr denn auch die OT-Systeme in die Überwachung eures SOCs?
Ja, das ist wieder Teil der Strategie, die auf Heterogenität ausgerichtet ist. Letztendlich unser zentrales System ist unser SIEM, das bei uns läuft. Und die Anbindung der Systeme ist teilweise wirklich sehr, sehr individuell. Wie ich eingangs gesagt habe, es ist teilweise, dass Mandanten schon ein SIEM im Einsatz haben und dort schon mal zentral Daten bündeln und wir mit diesem auch connecten müssen. Teilweise ist es so, dass wir wirklich auf Netzwerksegmentebene direkt die Zugriffe haben zu unserem System. Und das ist eine pauschale Antwort, dafür gibt es nicht. Ja, letztendlich ist für uns wichtig, dass unser zentrales System alles abbilden kann und auch mit den modernsten Technologien arbeitet. Auf der anderen Seite muss das mit gewachsenen Strukturen, mit Systemen, die teilweise auch schon seit Jahrzehnten im Einsatz sind, zusammenarbeiten. Und das ist für uns letztendlich das Wichtige. Ob das als Blaupause dient, um einen SOC in einem anderen Bereich, in einer anderen Branche zu bauen, wäre ich jetzt eher vorsichtig. Ich bin ja auch über die Branche hinaus vernetzt und wir stellen uns immer wieder die Frage, so, was kann man denn optimieren und was machen denn andere zukunftsorientiert auch? Und ja, wenn man dann mit einem Finanzdienstleister spricht, der hat andere Use Cases, der hat andere Voraussetzungen, der hat andere Technologie dahinter. Bei uns ist aber eben genau das wichtig. Sehr, sehr viele verschiedene Komponenten anbinden zu können und eine qualitativ hochwertige Dienstleistung letztendlich zu erbringen.
Habt ihr in dem Bereich dann in der Technologie auch noch etwas, sage ich mal, über dieses SIEM gestülpt mit Automatisierung und vielleicht auch der Zusammenführung eurer Mandanten? Oder ist das gar nicht der Wunsch und man betrachtet auch diese einzelnen Mandanten als in sich geschlossene Gesellschaften? Wie seid ihr damit umgegangen?
Jeder Mandant ist ein gekapseltes System. Da hätten wir keine Akzeptanz, wenn wir da irgendwie Querverbindungen schaffen. Letztendlich ist der Mehrwert, dass die alle zusammen bei uns laufen, dass wir einen Blick auf die Branche haben und Erkenntnisse daraus ziehen. Und das, was an Informationen relevant ist für die Betriebe, spiegeln wir gerne zurück. Aber die Systeme sind sehr autark voneinander. Da gibt's absolut keine Querverbindungen.
Die Korrelation kommt dann darüber hinaus im Kopf der Menschen wieder. Da kommen wir wieder zu den Menschen zurück. Aber ich wollte auch nochmal bei den Use Cases einhaken, Ronald, die du eben angesprochen hast und vielleicht an der Stelle auch an Dominik einmal geben. Wie individuell sind die denn am Ende des Tages? Und ich kann mir vorstellen, dass sie bei euch sehr individuell sind, weil es ja auch sehr branchenfokussiert ist. Und auf der anderen Seite hast du ja eben mal gesagt, es gibt so ein paar Stellschrauben, die man immer wieder drehen muss, was ja auch im laufenden Prozess des SOCs normal ist. Also wie individuell sind so Use Cases bei euch?
Also viele, es gibt natürlich Bereiche, die sind sehr identisch, weil es halt ein Branchen-SOC ist und viele Sachen halt auch identisch gemacht werden. Jetzt haben wir aber nicht nur sehr große Kunden oder sehr kleine Kunden, sondern von klein bis groß und die auch unterschiedliche Situationen haben, an welchem Stand der Technik sie aktuell stehen. Und dadurch sind die Use Cases natürlich auch sehr unterschiedlich. Manche haben halt, wie gesagt, schon Systeme da stehen, manche noch nicht. Manche arbeiten mit externen Dienstleistern, manche haben eigene Fachkräfte vor Ort, die sich um die IT und OT kümmern. Dem ist man halt in einem unterschiedlichen Use-Case-Raum, in dem man sich bewegt und halt von verschiedenen Faktoren abhängig ist in dem Bereich.
Was ich dazu noch sagen kann, ist, weil ich jetzt auch so ein bisschen den Verlauf mitbekommen habe, wir haben anfangs eigentlich mit standardisierten Use Cases mal begonnen, die so branchentypisch sind und haben dann aber für einzelne Mandanten einfach hier viel an Parameter verändert, ja, und haben dann einfach mit Regelklonen und individuell Zuweisen dann letztendlich daraus die Möglichkeit geschaffen, dass wir nicht alles komplett auseinandernehmen und trotzdem so einen Individualisierungsgrad für die Mandanten herstellen. Ja, also zum Beispiel, unser System ist nicht nur rein auf logischen Regeln basiert, wo es alarmiert, sondern hat so eine AI-Engine, wo dann letztendlich Korrelationen aus verschiedenen Szenarien ein mögliches Angriffsszenario aufzeigen. Und da gibt's dann immer wieder so Fälle, wo dann zum Beispiel das Delta, also der Anstieg von Netzwerkverkehr, Datenmenge gemessen wird und das dann in Kombination mit anderen Zugriffsarten plötzlich unsere AI-Engine ausrasten lässt und sagt, hör mal, das, was da abläuft in dem einen Betrieb, das ist nicht normal, guckt euch das mal an. Und dann stellt man aber fest, doch, das ist in dem Betrieb normal, weil der einfach gebufferte Daten hat, die dann irgendwie wieder zu speziellen Zeiten weiter transferiert werden. Und dann muss man drauf eingehen. Man kann dann nicht hergehen und sagen, ja, okay, dann schreibe ich die Regeln für das ganze SOC um. Ne, dann muss ich das für diesen Mandanten individuell natürlich anpassen. Und das ist eigentlich so das laufende Doing, ja.
sehr gute Themen, die du da zum Schluss unserer Folge nochmal ansprichst, weil ich glaube, das beschäftigt jedes SOC irgendwo. Wie kriegt man vielleicht auch Regeln, die man selber baut, auch sinnvoll in andere Mandanten übersetzt? Wie kriegt man vielleicht auch Regeln neu dazu, ohne dass sich das immer ein Mensch überlegen muss? Wie kann man vielleicht auf AI und Co. aufbauen? Und wie kriegt man am Ende des Tages auch False Positives vielleicht sauber abbearbeitet auf der einen Seite, aber auch die Informationen daraus sauber verarbeitet, dass es vielleicht in Zukunft gar nicht mehr oder weniger auftaucht? Also ganz, ganz viele spannende Themen rund um SOC. Ich glaube, wir könnten uns noch Stunden unterhalten, was in so einem SOC alles anfällt, mit was man sich alles beschäftigt. Aber wir haben zum Ende ja immer einen ganz kleinen Ausblick. Und das passt eigentlich ganz gut zu dem, womit man sich in Zukunft vielleicht mehr und mehr beschäftigt. Da haben wir die Frage an euch beide, wie denn das SOC von morgen aussieht? Was sind die nächsten Schritte, die uns da im SOC von morgen erwarten? Ich bin gespannt auf eure Glaskugel, die vor euch steht und das Ergebnis der Glaskugel und eurer Köpfe ist.
Dazu habe ich tatsächlich im letzten halben Jahr sehr viel mich ausgetauscht, auch mit CISOs aus anderen Branchen. Wir hatten da sogar eine eigene Signal Group, die sich mit dem Thema beschäftigt und hatten da diverse Videocalls schon dazu. Und der Output aus diesen ganzen Diskussionen ist letztendlich, dass jede Branche so individuell ist, dass da eine pauschale Aussage auch wieder nicht möglich ist. Ja, während die einen absolut in Richtung AI-Automatisierung trenden, haben die anderen wieder eher Prozessmodellierung im Fokus. Ich kann auf jeden Fall sagen, wo ich glaube, dass unsere Branche sich hin entwickeln wird. Ja. Ich glaube, dass das eine tiefere Integration von Cybersicherheitsprozessen in die Betriebe hineingeben wird. Ja, auch Security Operations wird tiefer in die Betriebe hineingehen. Die Betriebe haben ja alle eine Überwachung ihrer wasserwirtschaftlichen Prozesse. Also ich sage jetzt mal, die Wasseraufbereitung, die Wasserbereitstellung, das sind ja Themen, die sowieso dort rund um die Uhr überwacht werden, genauso wie in der Abwasserentsorgung die ganzen Prozesse in der Kläranlage in den Betrieben rund um die Uhr überwacht werden und hier eingegriffen wird, wenn etwas nicht funktioniert. Mhm. Der Bereich Cybersicherheit kann heute dort noch nicht abgebildet werden, aber ich glaube, dass sich das ein Stück weit dorthin verlagern wird. Das heißt aber nicht, dass es kein SOC mehr braucht wie unseres. Ich glaube nur, dass hier ein Stück weit eine Verlagerung stattfindet und dass wir mehr zu Spezialisten erstens für die rund um die Uhr Überwachung sind, dass wir Spezialisten werden für die globale Angriffslage und dass wir dann auch Themen weiter als zentrale Dienstleistung erbringen werden, die wir jetzt gerade im Aufbau oder wo wir gerade im Aufbau sind. Das sind so Themen wie zentrales Pentesting, das sind so Themen wie potenziellen mobiles Incident Response Team und solche Sachen. Da sehe ich dann letztendlich unsere Zukunft auch, ja, dass wir das bereitstellen können.
Dominik, was sagt deine Glaskugel?
Ich glaube, es wird immer mehr dahin gehen, dass man solche spezialisierten SOCs hat, die auf irgendeinen Faktor, sei es Branche oder andere Gemeinsamkeiten, die Unternehmen haben, können sich spezialisieren und weiter weggehen von SOCs, die generell übergreifend alles machen, um einfach diese Informations- und Wissensflut, die man hat, so ein bisschen bündeln zu können und sich da jeder seinen Bereich raussucht, auf den er sich spezialisieren kann und da dann auch den Mandanten oder Kunden bessere Angebote liefern kann.
Vielen Dank euch. Ja, für den vielen Input zum SOC at Wasser. Hat sehr viel Spaß gemacht, sich mit euch auszutauschen darüber. Und ja, für uns auch ganz erhellend, mit unserem eigenen Security Operations Center auch mal die andere Welt eines sehr branchenfokussierten SOCs wahrzunehmen und zu sehen, was es ja schon für viele Überschneidungen gibt, aber wo es vielleicht auch den einen oder anderen Unterschied mal geben darf. Und dafür, ja, herzlichen Dank an euch beide, Ronald und Dominik, dass ihr euch die Zeit genommen habt und uns und unseren Hörern ein bisschen aufgeschlaut habt. Also vielen Dank dafür.
Ja, danke für den Austausch. Hat Spaß gemacht und immer gern wieder.
Ja, danke auch von mir. Vielen Dank.
Die letzten Worte hat wie immer Marcel.
Riechst du das hier im Raum?
Es ist kein Fenster, es ist vielleicht ein bisschen Schweißgeruch hier, ich weiß nicht, was du meinst.
Das war jetzt fies, ne? Ja. Nein. Ich meine eigentlich, ich rieche so ein bisschen, wir haben letzte Woche, vor zwei Wochen bei der letzten Folge haben wir, habe ich mal gewagt, eine erste Prognose darzulegen, wie er dieses Jahr heißen könnte. Und wir haben jetzt wieder einen Gast dabei, der ja sehr stark auf Kooperation und wir haben Fachkräftemangel gehört, wir haben die Bündelung von Kompetenzen gehört, also auch hier wieder Kooperation, kooperieren in einer Branche. So langsam verdichtet sich mein Gedanke, glaube ich, aber ich bin auch immer noch gespannt auf deinen Gegenvorschlag, den du dir sicherlich gut parat gelegt hast, und dann wirst du mir den hier auf den Tisch feuern für unser Jahr. Ich bin immer wieder fasziniert, was so Missionen und Visionen auch bewirken können, und wenn man die richtigen Menschen ransetzt und auch natürlich das Ganze mit einem monetären Wert hinterlegt und dann auch jemanden dahinter sitzen hat, der sagt, okay, ich übergebe euch jetzt hier einen gewissen Rahmen an finanziellen Mitteln und guckt, ob ihr das erfüllen könnt, dann entstehen echt super Dinge, und ich glaube, das ist ein Paradebeispiel, und da könnt ihr beiden sehr stolz drauf sein, natürlich, was da geschaffen wurde und was sich in Zukunft noch weiterentwickelt. Ich bin gespannt, ob das in anderen Branchen dann auch anschlussfähig ist, ob die sich auch trauen, auf den Weg zu gehen und vielleicht auch andere Länder anfangen in ihrer Wasserwirtschaft, die ja doch sehr kritisch ist für uns als Menschen, vielleicht ein ähnliches Modell aufbauen. Von daher war auch meinerseits der Austausch sehr inspirierend und zeigt aber auch nochmal, dass es auch keine Blaupause dort gibt. Das Thema ist einfach zu jung. Ne? Julius, du sagst das eben, es gibt keine 30 Jahre Analystenerfahrung, weil einfach so lange wie diese Themen noch nicht machen. Und so lange muss man sich, glaube ich, auch in Deutschland, aber auch in der Welt immer wieder neu erfinden, drauf hören, was gibt es vielleicht für mögliche Trends, immer auch im Auge behalten, was bewegt mich in meiner Welt, wo ich gerade tätig bin. Und von daher hoffe ich, haben wir ein paar Impulse setzen können. Und ja, wer mehr über das Projekt wissen möchte, ist bei Ronald und Team auch auf der Webseite, denke ich, gut aufgehoben. Und damit würde ich sagen, wir haben die 99. Folge im Kasten. Ich sage ja, ist, denke ich, noch besser als die 100.
Ja, dies.
Weil dann können wir gleich endlich unseren Schnaps trinken. Und auf der anderen Seite haben wir doch ein sehr, sehr wichtiges Thema transportiert. Und ja, Kooperation als Jahresmotto setzt sich so langsam.
Gut, Marcel.
Ja, guck mal, dann brauchst du dir auch gar kein eigenes mehr ausdenken. Toll, ein anderer macht's. Ja, dann vielen lieben Dank auch von meiner Seite zu euch. Und damit würde ich sagen, ihr dürft die Empfangsgeräte nun abschalten.
Macht's gut.
Das war der IT ist alles Podcast mit Marcel Sievers und Julius Hölche. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von der PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und die Musik wird produziert von Markus Nögel. Bis zum nächsten Mal.